Kapitel 2, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben hier eine ganz zentrale Stelle. Und je länger ich mir eigentlich in meinem eigenen Leben die einzelnen Dinge angesehen habe, meine eigenen Fehlwege, die eigenen Umwege, eigentlich alles, was geistlich geschehen ist, komme ich immer wieder auf einen Punkt zurück. Die Verirrungen begannen eigentlich letztendlich im Missverständnis der Erlösung. Es geht um die Erlösung. Also wir haben sicher heute einen Text und auch ein Thema, es geht um die Vergebung der Sünde. Wo man sagen könnte, ist doch etwas für die Evangelisation. Aber ich glaube nicht, dass es nur etwas für die Evangelisation ist, sondern im Gegenteil, dass es etwas ist für das geistliche Verständnis. Und wir werden hier sicher immer wieder im Lauf der Apostelgeschichte, auch heute Abend, auf Bibelstellen stoßen, auf Wahrheiten, die wir bereits im Lauf der Apostelgeschichte betrachtet haben. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich diese Dinge einprägt, sie immer wieder zu hören, bis man gewiss wird und fest wird auch in diesen Dingen. Unser Vers, der sagt ja, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir haben das letzte Mal ja gesehen, wenn man die Stelle falsch versteht, dann glaubt man, dass hier Menschen sind, wenn sie sich taufen lassen, dann kommt das zweite Erlebnis der Geistestaufe. So könnte man die Bibelstelle verstehen. Wenn man die Bibel nicht heilsgeschichtlich betrachtet, wenn man nicht das gesamte Zusammenhang der Bibel sieht. Aus diesem Grund zuerst nochmals hier noch ein Rückblick auf unser letztes Thema, auf die Taufe. Es heißt hier ganz klar, zur Vergebung eurer Sünden. Aber in Apostelgeschichte 22, 16, die berühmte Stelle, die möchte ich uns doch vorher lesen, dass wir hier nicht auf ein falsches Geleise kommen. Du nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Komma kommt jetzt. Indem du seinen Namen anrufst. Die Taufe war nicht letztendlich das Mittel, um die Sünden zu vergeben, sondern indem er den Namen des Herrn Jesus anrief. Die Taufe war nur die öffentliche Darstellung. Wir haben das letzte Mal ja ausführlich behandelt. Ist mir wichtig, dass man hier nicht auf eine falsche Fährte kommt. Sondern hier ist das Zentrum der Predigt. Die erste Predigt der Gemeinde Jesu. Hier steht im Zentrum das, was auch bei uns im Zentrum stehen muss. Er redet hier von der Vergebung der Sünde und vom gleichzeitigen Empfang der Gabe des Heiligen Geistes. Ich sage es mal ganz gleich zu Beginn. Wenn ein Gläubiger in den Gedanken bereits so weit ist, dass er sagt, ach was, das ist ja der Anfang, das ist ja Evangelisation, das betrifft mich ja im Prinzip nicht mehr, ich will Höheres, ist im Prinzip bereits verführt. Wenn man die Bibel tiefer studiert, dann sieht man etwas Wunderbares, wie die gesamte Lehre des Paulus, die gesamte Lehre des Neuen Testamentes, sich wie um ein Zentrum dreht, um den gekreuzigten Erlöser und der daraus folgenden Gnade, nämlich der Vergebung der Sünden. Das ist das große Zentrum. Ich möchte drum unserem Text, ich habe es jetzt nicht draufgeschrieben, dieser Apostelgeschichte 2,38, diesem C-Teil, ein Vers noch zuordnen. Vielleicht schreibt ihr ihn dazu mit Kuli. Und zwar Epheser 1, Vers 7. Das ist der Gesamtzusammenhang. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann erklärt Paulus im Epheserbrief, wie diese Gnade in uns hinein übergeflossen ist. Und um das geht es letztendlich. Dass wir dieses große zentrale Heilsgeschehen der Vergebung der Sünden und der gleichzeitigen Erlösung durch Jesu Blut ist untrennbar miteinander verwoben, dass man das als Gläubiger begreift. Und wie oft habe ich es erlebt, wie die Leute sagten, ja, ja, wir wissen das alles. Aber wenn du tiefer nachgebohrt hast, war nichts da, kein Verständnis der Erlösung. Ich möchte jetzt einfach beginnen, nochmals ins Alte Testament hineinzugehen. Wir haben das, ich denke, im dritten Teil bereits einmal gemacht, aber ich möchte es nochmals tun, um das Verständnis für die Erlösung zu wecken. In 2. Mose 21, Vers 23, das ist eine ganz wichtige Stelle. Ich hatte die früher nicht einmal unterstrichen. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du ihn ersetzen. Seele um Seele, oder kann man auch übersetzen, Leben um Leben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Hier ist ein ganz einfaches Gesetz der Bibel. Gott fordert Wiederherstellung. Wenn man das nicht begreift, dann versteht man in der Tiefe die Erlösung nicht. Wenn etwas zerstört wurde nach einem alttestamentlichen Gesetz, dann musste es wiedergebracht werden. Und in 1. Mose 2, ich denke, die Stelle brauchen wir nicht lesen, auch in 1. Mose 3, da kennen wir ja die Erzählung, wo die Bibel uns berichtet von der größten Katastrophe dieser Weltgeschichte, vom Sündenfall. Und Gott sagt hier Adam und Eva ganz klar, an dem Tage oder in der Stunde, wo du sündigst, wirst du sterben. Und wir wissen, dass sie gesündigt haben. Römer 5, Vers 12. Durch den Sündenfall Adam und Evas tritt der geistliche Tod ein. Und hier ist jetzt die ungeheure Forderung der Bibel, wo sagt, Wiederbringung. Gott fordert Wiederbringung dieses zerstörten geistlichen Lebens. In dem Moment, wie Adam und Eva gesündigt hatten, erstirbt der Geist. Das Organ, wo sie mit Gott Gemeinschaft haben konnten, war schlagartig erloschen. Und in dem Moment kam auch der leibliche Tod. In dem Moment, wie man hier zum Beispiel versucht, auch das Irdische in den Mittelpunkt zu stellen, die Vergänglichkeit, da hat man letztendlich das Ziel verfehlt. Weil die Bibel sagt ganz klar, das ist eine Folge des Sündenfalls. Genauso die ganze Problematik in unserem Alltag, der Stress, die Hektik, die beruflichen Probleme, Krankheit, Not, das alles ist eine Folge des Sündenfalls. Jetzt kommt der entscheidende Punkt da in Bezug auf Verführung. Gott sagt nicht, dass er alle Wirkungen dieses Sündenfalles in diesem Leben aufhebt. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt hier, dass es teilweise aufgehoben wird und der Rest am Schluss bei der Auferstehung von den Toten, wenn wir den Herr Jesus sehen werden, wenn wir ihm begegnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Adam und Eva haben Leben zerstört. Nach dem göttlichen Gesetz der Wiederbringung musste, dass der Mensch erlöst werden konnte, wiederum geistliches Leben geopfert werden. 3. Mose 17 zeigt uns dann nochmals etwas. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Man könnte ja übersetzen, das Leben, das kann man austauschen, die zwei Wörter, das Leben ist im Blut. Wisst ihr, jetzt beginnen wir uns mit der größten Wahrheit, die geoffenbart wurde, in diesem Universum zu nähern. Die Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Es ist kein Wunder, dass die satanische moderne Theologie sich letztendlich gegen diese Blutstheologie gewandt hat. Für den unerlösten natürlichen Menschen ist das Blut ein Gräuel. Aber für den Erlösten, der die Bibel begreift, gibt es nichts Kostbares als das vergossene Blut Jesu. Das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt in der Erlösung. Die Bibel sagt, Adam hat Leben zerstört. Gott fordert die Wiederbringung von Leben und sagt ganz klar, der einzige Ort, wo Leben zu finden ist, ist Blut. Das ist brutal. In Hebräer, ich überspringe ein paar Stellen, einfach um des Zusammenhangs willen. In Hebräer 9, Vers 22, dort heißt es, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wäre der Herr Jesus im Garten Gethsemane von Satan getötet worden, ohne Blutvergießen, wir würden alle in die Hölle fahren. Alle. Man begreift auch diesen großen Kampf in Gethsemane erst, wenn einem klar wird, dass der Herr Jesus hier gekämpft hat. Es ging darum, ans Kreuz zu gehen. Wisst ihr, das ist von letzter Bedeutung, dass der Herr Jesus Blut vergoss, von der Erlösung her. Wie die Bibel sagt ganz klar, ohne Blutvergießen keine Erlösung. Das Blut war der von Gott geforderte Preis. Wenn man jetzt hineingeht in die Bibel, ich habe es ja schon öfters erklärt, kein Mensch hatte mehr dieses reine Blut. Aus dem Grund, was musste geschehen? Es musste jemand kommen, der noch reines Blut hatte. Wer? Niemand. Es musste der Sohn Gottes selber Mensch werden, um dieses Blut zu vergießen, um den Preis zu bezahlen. Das ist die letzte Wahrheit der Schrift.
Wenn man hineingeht in die Bibel, dann sieht man etwas. Wie die ganze Bibel sich um diese Wahrheit dreht. Die Bibel dreht sich nicht um den Heiligen Geist. Die Bibel dreht sich nicht um kranke Heilung. Die Bibel dreht sich nicht um Prophetie. Sondern die Bibel hat im Zentrum ihre gesamte Botschaft. Immer der gleiche Gedanke. Man kann die ganze Bibel durchforschen. Die Prophetie ist auf diese Dinge gerichtet. Hier die gesamte Zeichensymbolik, auch die gesamte Zeichengaben, die Gott gab zur Zeit der Apostel, hatten nur ein Ziel, auf diese große Erlöserwahrheit hinzuweisen. Und das ist teuflisch, wenn man hingeht und das Zentrum der Erlösung, das Vergießen durch Jesu Blut, hinwegnimmt und der Akzent auf die Zeichen legt, der Akzent auf die Nebendinge legt. Das ist teuflische Verführung, Verdrehung. Das heißt, man versucht abzulenken vom Wesentlichen. Und das möchte man heute nicht tun, vom Wesentlichen wegzugehen. Ich möchte, bevor wir dann tiefer einsteigen in die Erlösung, nochmals aufzeigen, wie die Bibel schattenbildlich von der ersten Seite an hingeht und diese große Erlösung in den Mittelpunkt stellt. 1. Mose 4. Hier wird berichtet von Kain und Abel. Ab Vers 3. Es begab sich aber nach Verfluss von Jahren, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten der Erde. Aber Abel auch, er brachte da von dem Erstgeborenen seiner Schafe und von ihrem Fettesten. Der Herr sah an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er gar nicht an. Das ist ein entscheidender Punkt. Jeder, der die Bibel kennt und 1. Mose 3, Vers 17 gelesen hat, was liest er in 1. Mose 3, Vers 17 und folgende? Um des Sündenfalles willen ist die Erde verflucht. Und Kain geht hin und bringt von der Erde ein Opfer. Das ist der natürliche Mensch. Der versucht, Gott zu gefallen mit seinen Werken, mit seiner Wohltätigkeit, der auch Gott versucht zu dienen, ohne Blut. Das geht nicht. Abel ist ganz anders geartet wie sein Bruder Kain. Abel geht hin und versteht es. Er nimmt Erstgeborenes und vergießt Blut. Und aus dem Grund kann der Hebräerbrief sagen, Gott sah das Opfer Abels an. Abel hatte Begriffe, es muss Blut vergossen werden, stellvertretend, es muss Leben geopfert werden, ansonsten keine Erlösung. Wenn man dann hineingeht in 1. Mose 22, Isaak, immer derselbe Gedanke in der Bibel. Gott sagt zu Mose, töte deinen Sohn. Und es gibt nur eine Rettung. Opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt, die Erlösung. Jede Seite der Bibel atmet. Aber die Bibel hat eine große zentrale Wahrheit. Und hier jetzt heißt es, der Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Das genau ist die Botschaft der Erlösung. Wir sind absolut verdammt von der Sünde her. Jeder Mensch wird geboren mit einem toten Geist. Er ist nicht in der Lage, Gott zu dienen. Aber der Herr hat dafür gesorgt, für dieses große Opfer, dem der Sohn Gottes stellvertretend Blut vergoss. Das ist das, was die ganze Bibel atmet. Eine Stelle, die mich immer erschüttert, jedes Mal, wenn ich sie lese. 2. Mose 4, 24. Mose, das auserwählte Werkzeug Gottes, um Israel aus Ägypten, aus der Welt zu führen, es heißt hier in Vers 24, nach der Berufung Moses, das ist ein entscheidender Punkt. Als er aber unterwegs in der Herberge war, griff ihn der Herr an und wollte ihn töten. Kaum fassbar. Gott beruft einen Mann und will ihn töten. Es war kein Spiel, es war ernst. Da nimmt Zipporah einen scharfen Stein, beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut, warf sie ihm vor die Füße und sprach, du bist mein Blutsbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutsbräutigam um der Beschneidung willen. Ist hochinteressant. Mose hatte etwas vergessen, dass Gott Blut forderte. Die Beschneidung am achten Tag hat er vergessen gehabt. Und man sieht ja, dass Gott nicht spielt. Gott hat hier nicht nur mit dem Tod gedroht. Das war wirklich eine gefährliche Situation auf Leben und Tod. Und erst in dem Moment, wie Blut fließt, kommt die Rettung. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Merkt etwas, dieser ganze Gedanke durchzieht die Bibel. Wir könnten heute Abend nur hingehen und das Alte Testament durchforschen auf solche Gedanken. Ich möchte es teilweise tun. 2. Mose 12, das Passafest, das Passalam.
Es wird ein unschuldiges Lamm geschlachtet. Jetzt sagt Gott etwas Wunderbares. Einer der schönsten Sätze in der ganzen Bibel im Vers 23. Wenn er das Blut an der Oberschwelle und dann den beiden Pfosten sehen wird, so wird er, der Herr, an der Tür vorübergehen und der Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen zu schlagen. Und das ist die große Botschaft. Wo der Vater im Himmel das Blut sieht, geht der Würgeengel vorüber. Wo Blut ist, ist Erlösung. Wo kein Blut ist, ist Verdammnis. Das sind auch die Bekehrungen, die falschen Bekehrungen. Wo man einfach kommt, da wird gepredigt, ein falsches Evangelium, ein falscher Jesus. Wo gepredigt wird, komm, der Herr löst deine Probleme. Komm zu Jesus. Er wird immer gepredigt, wie wenn der Herr Jesus ein Automat wäre, ein Mittel, das man benutzen könnte. Stattdessen, dass gepredigt wird, du bist verdammt, du bist verloren, du hast keine Chance, aber Gott hat dafür gesorgt, dass du gerettet wirst. Durch das stellvertretende Opfer Jesu, durch das vergossene Blut. Das ist die große Botschaft der Bibel. Gott hat dafür gesorgt, durch das Blut. Der Herr Jesus ist nicht mein Mittel, das ich benutze, dass mir es besser geht, sondern ich komme als Todgeweihter, als Verlorener, um mir Leben zu holen bei dem, der das Blut vergossen hatte, das heißt, der das Leben bezahlt hat. Das ist ein großer Unterschied. Wie sieht dann dieses Leben aus? Das ist dann die andere Seite. Da fallen die Menschen dann nicht um, da gehen die Menschen nicht hin und ziehen sich aus. Da kommen die Menschen dann in eine ganz andere Stellung. Als der dämonisch Besessene, der sich die Kleider vom Leib gerissen hatte und der verrückt war, im tiefsten Sinne des Wortes, als dieser Mann von den Dämonen befreit wird, wisst ihr, was passiert? Er sitzt bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu. Und das ist Erlösung. Erlösung durch Jesu Blut. Das hat dann Folgen, gravierende Folgen für mein Leben. Wenn man jetzt in die Bibel hineingeht, ganze Bücher wurden geschrieben, um diese Opfer in den Mittelpunkt zu stellen. Zum Beispiel 3. Mose. Im 3. Mose, Kapitel 4, Vers 5 und 6. Der gesalbte Priester. Das Wort Christus oder Messias bedeutet nichts anderes als der Gesalbte. Wir haben hier Schattenbilder von unserem Herrn Jesus. Der gesalbte Priester, das heißt Christus, soll von dem Blut des Pfarrers nehmen und es in die Stiftshütte bringen. Und dann springt er 7-mal hinter der Vorhang. Und als der Jesus am Kreuz vor Golgatha ruft, es ist vollbracht, der Vorhang zerreißt. In dem Moment war der Weg zum Allerheiligsten frei durch das Blut. Und das ist die große Botschaft der Bibel. Vergebung durch Jesu Blut. Wenn mich einer fragt, ja, was ist der Glaube? Was ist er? Was soll ich tun? Um was geht es? Vergebung der Sünde durch Jesu Blut. Um das geht es. Es geht nicht darum, dass es mir besser geht. Man berichtet vom alten Theologieprofessor Schlatter. Da war ein junger Vikar, die haben sie dann geprüft, war auf der Kanzel, hat gepredigt und kam an die Schwärmerei hinein. Mit einem Schlag steht dieser alte Prediger auf, nimmt seinen Stuhl und knallt ihn auf den Boden. Kennt ihr das? Ein Plattenboden und dann nimmt man den Stuhl und knallt ihn drauf. Das ist sehr laut. Alle sind zusammengefahren, dann steht er auf und sagt, es geht nicht darum, dass der Herr Vikarius ein fröhliches Herzlein hat. Das habe ich das Zitat wörtlich im Kopf. Sondern, zu Deutsch, darum, dass man Gott dient. Die Vergebung der Sünde durch Jesu Blut und die Folge davon, Gott zu dienen. Das ist der Unterschied. Das falsche Evangelium sagt, du benutzt Gott, Gott tut, was du willst. Das echte Evangelium sagt, du bist erledigt, du bist verloren. Ein der Hölle geweihter Mensch und der Herr hat alles für dich getan. Komm zur Erlösung. Nimm das Blut an, das für dich vergossen wurde. Nimm es an und du bekommst Leben. Das ist ein Unterschied. Und dann, wenn du das angenommen hast, dann kannst du nicht Gott benutzen wie ein Automat, sondern dann bist du ein Sklave Jesu Christi. Mit der Erlösung lieferst du deinen Wille ab, dann hast du zu tun, was er will. Das ist ein großer Unterschied. Das sind zwei Ebenen. Das sind vielleicht die gleichen Worte, aber ein völlig anderer Inhalt. Es gab dann Übergangslösungen, auch in der Bibel, für diese große Erlösung. Ich möchte mal aufschlagen, Jesaja 1, Vers 11. Gott hatte als Übergangslösung das Tieropfer verordnet. Wisst ihr, und wenn Gott jemals den Menschen etwas beigebracht hatte, wenn jemand das Alte Testament liest, was nimmt ein Mensch wahr am Alten Testament? Also wenn man keine Ahnung von der Bibel hat und liest das Alte Testament, dann sieht man doch zwei Dinge glasklar. Ein heiliger, zorniger Gott der richtet, der straft, der tötet, der wirklich in seiner Heiligkeit hier steht. Und man sieht was Zweites, immer kann man Gott nahe durch Blut, durch stellvertretend vergossenes Blut. Das sind die zwei große Wahrheiten des Alten Testamentes. Milliarden oder Millionen, ich weiß nicht, wie viel es waren, von Tieren mussten sterben, auf dass die Menschen begreifen, sie werden nur erlöst durch Jesu Blut. Das ist ein Unterschied. Das geht's. Da atmet die ganze Bibel. Wenn man hineingeht, dann sieht man hier Vorhof. Der Vorhof, was war das? Die Vorstufe, dort hieß es, ich bin satt der Brandopfer von Wittern und des Fettes von Maschkälbern. Blut der Pfarren, Lämmer und Böcke begehre ich nicht, sagt Gott. Das war nur Vorstufe, Übergangslösung, um den Menschen anzuzeigen, dass es um was anderes geht. Und ich weiß nicht, was Israel empfunden hat. Als Johannes der Täufer auftritt, zuerst glauben sie ja, er ist der Messias. Und dann predigt er plötzlich etwas in Johannes 1, Vers 29. Etwas Ungeheures. Er predigt und sagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Israel wusste, dass durchs Blut von Böcken und Kälbern, durchs Blut von Lämmern die Sünde hinweggenommen wurde. Israel wusste das. Israel wusste, dass der hohe Priester einmal im Jahr hinter der Vorhang ging mit Blut und dass das die Erlösung war. Mit einem Schlag steht Johannes der Täufer hier und zeigt auf Jesus Christus und sagt, hier ist das wahre Lamm Gottes, das das Blut vergießen wird. Muss die Bibel mit solchen Augen lesen, vom Alten Testament her. Und dann Johannes 19, Vers 34. In dem Moment, wie er am Kreuz hängt, nimmt einer das Speer und stößt ihn in die Seite und das Blut kommt heraus. Dann wird das Blut vergossen. Ist der Höhepunkt der Kreuzigung, als das Blut fließt. Als der Jesus die Sünde dieser Welt bezahlt und für alle Sünden, die je begangen wurden, das Blut vergießt. Das ist auch der große Grund, warum niemand zu dreckig ist, um errettet zu werden. Das Blut reicht aus. Das ist die große Botschaft. Das Blut Jesu reicht. Jetzt frage ich mal ganz vorsichtig, jetzt hört er mal hinein in die Christenheit der heutigen Zeit. Wo ist diese Botschaft, das Zentrum der Bibel, wo ist sie denn? Da merkt er erst, was gepredigt wird, etwas anderes. Die sind im Zentrum der Verführung. Der Jesus sagt dann in Matthäus 26, Vers 28, ganz nüchtern, ganz sachlich, um was es geht. Das ist mein Blut des Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Er zeigt hier deutlich an, sein Blut wird vergossen werden. Das ist der neue Bund zur Vergebung der Sünden. Jetzt versteht man auch den Hebräerbrief. Viele sagen, sie verstehen den Hebräerbrief nicht. Das ist mir immer bedenklich, wenn man Hebräerbrief nicht versteht. Hebräer 9, Vers 12. Sondern durch sein eigenes Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Wenn jetzt jemand die Bibel kennt, jetzt geht ihm ein Licht auf. Alle Opfer des Alten Testamentes, der ganze Dienst des alttestamentlichen Hohepriesters, hatte nur ein Ziel, hinzuweisen auf diese große Tat, als der Sohn Gottes am Kreuz vor Golgatha stirbt, von den Toten aufersteht, als Beweis, dass die Sünder gesühnt sind, in den Himmel fährt und laut Hebräerbrief ins himmlische Heiligtum hineingeht, die Erlösung ein für allemal vollzieht. Drum konnte der Herr Jesus rufen, es ist vollbracht. Damit war der ganze, ich sage mal, der ganze Schaden des Sündenfalles gesühnt. Und es ist teuflisch zu sagen, Jesus Christus und. Man sagt so von oben herab. Die Sekte sagen alle Jesus Christus und. Er geht einmal hin und guckt, wer alles sagt Jesus Christus und. Wer da noch übrig bleibt. Jesus Christus und. Im Zentrum der Bibel steht dieser ungeheure Vorgang des vollkommenen Opfers. Paulus dreht sich um das vollkommene Opfer. Der Hebräerbrief dreht sich um das vollkommene Opfer. Die katholischen Briefe, Petrus, Jakobus, sie dreht sich um dieses große, große Opfer, um den Erlöser. Er ist im Mittelpunkt. Das ist letztendlich das Zentrum der Bibel, die Vergebung der Sünde. Man hat es so heruntergespielt. Wisst ihr, das geht auf eine Ebene. Der Teufel möchte es gern, dass man sagt, ha ja, ich habe schon was Böses getan. Ich habe so ein bisschen Sündenerkenntnis. Ich habe Fehler gemacht. Das war nicht in Ordnung. Das war nicht in Ordnung. Und Vergebung der Sünde ist, dass der Herr einfach mich nimmt, wie ich bin. Das wird ja auch gepredigt. Komm, wie du bist. Das stimmt auf eine Art. Komm aber als Sünder. Das ist ganz anders gemeint. Da meint man immer, ich kann kommen, wie ich bin und kann bleiben, wie ich bin. Das ist die Falle. Sondern komm, wie du bist. Und dann letztendlich nimmt dich der Herr an. Aber die Erlösung, das ist was völlig anderes. Das sagt die Bibel, komm wie du bist, nämlich als Sünder. Und dann vollzieht der Herr diese große Erlösung durch Jesu Blut an dir. Und dann bist du eben nicht mehr, wie du vorher warst. Dann beginnt der große Prozess des Ausziehens des alten Menschen, des Anziehen des neuen Menschen. Und das Zentrum, ich möchte mal sagen, die Explosion, wogegen die Sünde vorgegangen wird, ist die Vergebung der Sünden. Und uns wird dann immer so ein bisschen vom Teufel weiß gemacht, ja, weißt du, der Herr vergibt dann deine Sünde, dann ist das Schlechte weg. Aber wenn die Vergebung der Sünde und die Erlösung nur das Schlechte wegmachen würde, das wäre relativ wenig, würde überhaupt nichts nützen, wenn ich ein verlorener Sünder bin. Sondern die Erlösung, die Vergebung durch Jesu Blut, die setzt in letzter Tiefe an. Ich habe hier mal aufgelistet, die Bedeutung des Wortes Erlösung. Epheser 1, Vers 7 heißt ja, also haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Das heißt, die Vergebung der Sünde ist die Erlösung durch Jesu Blut. Das Wort Erlösung heißt zum Beispiel Loskauf eines Sklaven oder Gefangenen durch Lösegeld. Geschwister, ich darf mal ehrlich sein. Die Gläubigen lügen so dermaßen, dass du es nicht mehr aushältst. Wisst ihr, was sie machen? Wenn sie am Meister anlügen, das haben mich auch gewundert. Sich selber. Sie lügen sich selber an. Wisst ihr, wenn du mit Gläubigen redest, die irgendeine Sünde leben, dann musst du mal hören, was die für eine Palette von Ausreden plötzlich haben. Das ist ungeheuer. Ich kenne das von mir. Wie oft habe ich die Ausrede produziert? Die Bibel sagt, Erlösung heißt Loskauf eines Sklaven oder Gefangenen. Das heißt, ich bin frei. Wisst ihr, was das heißt? Es gibt keine Ausrede mehr. Gar keine. Ich habe mal predigt. Ich habe gar nicht gewusst, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier mache. Ich habe einfach gesagt, wenn jemand 5 Jahre gläubig ist und noch raucht, dann bezweifle ich seine Wiedergeburt. Da kamen die Brüder. Haben gesagt, du predigst Gesetz. Sei nö. Was ist denn Erlösung? Ich habe gesagt, Erlösung ist Befreiung durch Jesu Blut. Ist Loskauf. Und wo dauernd Gebundenheiten sind und keine Befreiung, wo ist denn da Erlösung? Das ist ein Missverständnis im Kopf. Man begreift nicht, dass Erlösung heißt, dass der Herr die Sünde löscht, die Begangene, die Sünde bricht und mich befreit. Das ist Erlösung. Es gibt natürlich Gläubige, die hier wiedergeboren sind, aber freiwillig drinbleiben. Aber sind selber schuld. Sie brauchen nicht, es gibt keine Ausrede. Freilassung. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Das sind also aus dem griechischen Lexikon, was ich hier vorlese. Angeboten gegen den Preis der Verleugnung. In dem Moment, wie jemand zum Herrn Jesus kommt, die Erlösung annimmt, verliert er das Recht auf sich selber. Er hat kein Recht mehr, sich selber zu leben. 2. Korinther 5, 14, 15, Römer 7, 4, Galater 2, 19, Römer 6, 6 und 11 und so weiter. Er verliert das Recht auf sich selber. Und jetzt kommt wieder die Verführung. Was macht die Bibel heute? Sie jubelt den Menschen hoch. Die Menschen werden in den Mittelpunkt gestellt. Ein Arzt, ich weiß nicht, ob er Arzt war, hat gesagt, er wäre es. Ein Arzt aus einer charismatischen Klinik hat mir gesagt, nach einem Vortrag beim Bibelbund, kam er zu mir, hat er mich gefragt, wissen Sie, was das Zentrum der Bibel ist? Ich habe es gewusst. Das vergossene Blut, die Erlösung durch Jesu Blut. Wisst ihr, was er sagt zu mir? Strahlend. Er war richtig im Eifer, sagt er zu mir. Das Zentrum der Bibel ist der Mensch. Genau das sagt der Teufel. Das Zentrum ist der Mensch. Ach du Armer. Weißt du, dann fängt es an. Und dann plötzlich kommt langsam aber sicher der Mensch in den Mittelpunkt und Gott muss dem Menschen dienen. Und die Bibel wird dann, ich sag's einmal, hingebogen, dass alles passt, dass der Mensch schön und Licht hat. Die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, in dem Moment, wie du erlöst bist, bist du ein Sklave Jesu Christi. Dann kommt die Verleugnung. Das ist die Botschaft, die keiner hören will. Ja klar. Geht doch mal hin und predigt die biblische Wahrheit. Wenn du Gott dienst, musst du dein Privatleben aufgeben. Dann hast du dich auf den Altar zu legen, Gott zu dienen. Du bist ein Sklave Jesu Christi. Gott kann mit dir machen, was du willst. Du hast mit der Sünde zu brechen. Predigt das einmal, wie viel sich dann bekehrt. Das ist halt der große Unterschied. Wenn ich heute in einen Raum hineinrufe von Geschäftsleuten, der Herr löst deine Probleme, das Finanzamt lässt dich in Ruhe, wenn du dem Herrn dienst. Ihr versteht, ich habe es erlebt. Wisst ihr, wo einfach gepredigt wurde, der Herr hilft, der Herr hilft, der Herr hilft. Natürlich hilft der Herr. Aber er hilft so, wie die Bibel es sagt. Der Herr ist kein billiger Automat, den man benutzt, um meine Probleme zu lösen. Das ist der große Unterschied. Wisst ihr? Die Hilfe Gottes setzt an einem Zentrum, an der Vergebung der Sünden. Dem Urproblem jedes Menschen. Also im elende Ich. Und wenn er das Griechische sagt, bin ich fasziniert, was das Wort alles hergibt. Erlösung auch als Zustand des Erlöstseins. Der Erlöser. Loslassen steckt da drin von der Wortwurzel her. Loslassen. Man wird frei. Gehen lassen. Entlassen. Der Teufel muss mich gehen lassen. Ich werde entlassen aus der Gefangenschaft. Fortschicken. Scheidebrief. Absonderung heißt es. Verabschieden, sich trennen, sich scheiden. Und wo Erlösung ist, ist immer Trennung. Wo Erlösung ist, ist Scheidung. Ihr versteht, was Scheidung heißt. Ich meine jetzt nicht Ehescheidung, sondern ich meine Scheidung. Trennung von Dingen, die böse sind. Sterben lassen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Weil ich stirbt. Das Ego hat kein Recht mehr. Weggehen, sich absondern von der Sünde. Weggehen von der Verführung. Das ist Erlösung. Wenn man jetzt hineingeht, was diese Erlösung durch Jesu Blut bewirkt, ist etwas Ungeheures. Römer 3, 24. Das ist etwas, das kann man nicht begreifen. So dass sie gerechtfertigt werden, ohne Verdienst durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet. Der alte Schlachtwort übersetzt, durch den Glauben an sein Blut. Ich glaube, es ist richtig übersetzt. Ist durch den Glauben an sein Blut. Jetzt sagt die Bibel hier, wir sind gerechtfertigt. In dem Moment, wie wir zum Herrn Jesus kommen, die Erlösung erleben, sind wir gerechtfertigt. Wisst ihr, was gerechtfertigt heißt? Wie wenn ich nie gesündigt hätte. Und zur Reife gehört auch, dass mit einem Teufel, wenn man gewaschen ist durch Jesu Blut, nicht mehr erlaubt, dass er mein Gewissen verklagt, dass man Widerstand leistet. Das gehört zu der Befreiung. Hebräer 9, Vers 15. Ich muss euch heute ein bisschen durch die ganze Bibel durchgehen lassen, weil wir brauchen die Zusammenhänge. Hebräer 9, Vers 15. Darum ist er auch Mittler eines neuen Bundes, damit nach Verbüßung des Todes zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen die Berufenen das verheißene Erbe empfingen. Das mosaische Gesetz sagt Tod. Wisst ihr, wir nehmen das zu leicht, wir nehmen das viel zu leicht. Lest doch einmal 1. Mose, lest einmal 2. Mose, lest doch die 10 Gebote, was steht dort? Du sollst dich nicht lassen gelüsten. Nehmen wir bloß einmal diese Dinge. Zähl einmal alles auf, was du nicht darfst. Natürlich, mein Nachbar hat halt keinen Esel mehr, aber ein Auto. Versteht? Das sind die kleinen Dinge. Da wird alles gesagt, was Sünde ist in den Augen Gottes. Jetzt sagt der Jakobusbrief, wenn du ein Gebot übertrittst, bist du des Todes schuldig. Wie wenn du alle übertreten hättest. Todesforderung Gottes. Ich denke, wenn man mal die Tiefe des Zornes Gottes unter Verlorenheit erkennt, ich denke, dann hör mal auf zu spielen. Dann sagt man nicht, nö, ich bin ja gar nicht so schlimm. Wenn man vom mosaischen Gesetz her begreift, diese Todesforderung, dann schreit man nach Jesu Blut. Die Bibel sagt, es ist der Empfang des Erbes. Ich habe mein Erbe empfangen. Ich weiß heute hundertprozentig, mehr als der Herr Jesus mir in der Wiedergeburt gab, konnte er mir nicht geben und wird er mir nicht geben. Ich habe alles, was ich brauche, sagt die Bibel ganz klar. Ich habe es empfangen bei der Vergebung der Sünde, bei meiner Erlösung. Und wiederum dieser verführerische, teuflische Gedanke, du bekommst mehr. Mehr. Was mehr? Wenn Gott durch ein herrliches Opfer, wo er sein eingeborenes Sohn die Himmel verlassen lässt, lässt ihn das Kreuz schlagen und sein Blut vergießen, durch dieses herrliche, stellvertretende Opfer, das die ganze Bibel prophezeit, wenn Gott durch so ein großes Opfer die Wirkung des Sündenfalles aufhebt, ja, was kann ich dann mehr bekommen? Was ist mehr? Ist mehr nicht Matthäus 4, wo der Teufel sagt, wenn du mich anbetest, will ich dir die Reiche dieser Welt geben? Ist nicht das? Was ist mehr?
1. Korinther 1, Vers 30 ist eine ganz wichtige Stelle. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wisst ihr, Erlösung ist nicht ein Zustand, sondern eine Person. Erlösung ist, dass der Herr Jesus mich als Gläubiger hat, auf Deutsch gesagt. Er hat mich. Er hat mich erkauft durch sein Blut. Ich gehöre ihm, ich folge ihm. Das ist Erlösung. Das ist genauso Heiligung. Er ist meine Erlösung. Er ist meine Heiligung. Er ist meine Gerechtigkeit. Das ist ein Unterschied. Das ist eine Person. Keine Sache. Das ist die Verführung der Endzeit, dass man aus dem Herr Jesus oder aus dem Vater im Himmel, aus dem lebendigen Gott, eine Sache macht. Das ist vielleicht die schlimmste Form der Lästerung, indem man Gott zur Sache macht. Es ist Freilassung. Apostelgeschichte 16, 35. Lass jene Leute frei. Das ist ein Beispiel von Freilassung. Das geschah bei der Erlösung. In dem Moment sagt Gott, Karl Hermann, du bist frei. Jemand, wie ich zum Herr Jesus komme, sein Blut annehme, er reinigt mich von seinen Sünden, bin ich frei. Ich brauche nicht mehr sündigen. Wenn ich sündige, dann ist es letztendlich mein verdorbtes Fleisch, wenn ich nicht im Geiste wandle, und das ist schon Ausrede. Ich habe lang gebraucht, ich glaube über 10 Jahre, bis ich begriff, dass es für keine Sünde, die ich begehe, Ausrede gibt. Keine. Ich könnte euch hunderte Ausreden, ich könnte jetzt erzählen, stundenlang, was mir schon passiert ist und warum mir das passiert ist. Dass ich ja gar nicht so schlimm bin. Ich habe so einen harten Beruf. Ist ja so schwer. Wenn der Teufel dir eine Falle stellt und du bist müde vom Arbeiten im Reich Gottes. Und du kommst dann morgens in die Firma und der Teufel stellt die Falle. Merkt ihr was? Da kommt doch so langsam ein Heiligenschein. Da heißt doch plötzlich, Mann, ist der wichtig, dass der Teufel ihn so ergreift. Kennt ihr das? Statt gleich mit okkulten Belastungen. Oh, Gott hat alle Dämonen auf den angesetzt. Es hört sich aber doch ganz anders, wenn ich sage, weißt du, es ist ganz einfach. Ich wäre frei gewesen, ins Bett zu gehen, aber ich war zuchtlos. Ich bin nicht ins Bett gegangen, weil ich keine Lust hatte. Ich wollte lesen. Aus dem Grund bin ich verschlafen. Weil als ich dann morgens verschlafen bin, weil ich abends nicht gehorsam war, da bin ich halt in die Firma rein. Da war ich schon grantelig im Auto. Ich habe schon im Auto rumgeschollt an jeder Ampel. Ihr versteht, es baut sich langsam auf und dann plötzlich bricht letztendlich nichts anderes als meine alte Fleischesnatur durch und dann kommt die Ausrede. Wenn man nicht begriffen hat, was Erlösung ist. Man ist durch und durch verderbt und das Einzige, was in mir gut ist, in meinem Herzen, das ist mir inzwischen klar, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Rest kannst du vergessen. Was will man ja nicht hören. Wir sind ja alle so edel, so gut. Ein Mensch, der glaubt, dass er edel und gut ist, wird die Erlösung nicht begreifen in der Tiefe. Wird das Blut nicht begreifen. Das ist eine der trostreichsten Stellen, die ich je hatte. Epheser 2, Vers 13 und 14. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die einst ferne waret, nahegebracht worden durch das Blut Christi, denn er ist unser Friede. Wisst ihr, das ist die ungeheure Tatsache, dass ich vor Gott vollständig getrennt war. Und in dem Moment, wie ich zum Herrn Jesus kam und zu seinem Blut, war ich nahe. Wisst ihr, was der religiöse, der mystische Mensch sagt? Jeder hat so einen kleinen Mystiker in sich stecken. Da kommt der Teufel und sagt, pass auf, jetzt gehst du zum Bruder X. Beim Bruder X bekennst du deine Sünde. Du fühlst dich unerlöst. Du fühlst dich belastet. Du fühlst dich beschwert. Und dann gehst du hin zum Bruder X und bekennst deine Sünde und merkst gar nicht, wie du katholisch wirst. Du gehst zur Beichte. Wo steht das in der Bibel? Eine Stelle, Jakobus 5, bei Krankheit immer ein besonderer Fall. Keine andere. Sondern, da ist was ganz anderes, indem man hingeht. Habe ich mal erkannt. Das war für mich eine Offenbarung. Ich rannte immer in die Seelsorge. Stundenlang. Ich habe 6 Stunden Sünde bekannt. Ich glaube, es gibt keine Sünde, die ich nicht ausbekannt habe. Stundenlang Sünde bekannt. Wisst ihr, wie lange es gehalten hat? Meistens eine Woche. Dann war ich wieder reif. Dann hat es sich langsam aufgebaut, bis zur nächsten Freizeit. Da habe ich den Bruder wieder angerufen. Ich muss dringend kommen, habe ich wieder Sünde bekannt. Bis ich eines Tages da saß, ich habe mich schlecht gefühlt, aber ich konnte keine Sünde sagen. Ich habe nicht aktiv gesündigt. Ich wusste jetzt nicht, dass was nicht in Ordnung ist. Es war vom Teufel, der hat mich belegt, gefühlsmäßig. Und plötzlich wurde mir das klar. Ich bin nahegebracht worden durch das Blut Jesu. Da bin ich hingegangen wie ein kleines Kind, anstelle in die Seelsorge zu gehen, anstelle hier meine religiöse, fromme Schau abzuziehen, und habe gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich nahe bin durch dein Blut. So was passiert ist, schlagartig, kam der Friede Gottes wie ein Wasserstrom in das Herz zurück. Ich denke, wir lassen das Beste oft liegen, weil der Teufel uns täuscht und diese große Erlösung durch Jesu Blut verdunkelt. Auch in der Anfechtung. Die Bibel sagt, wir sind nahegebracht. Wisst ihr, ich komme aus dem Alltag. Ich fühle mich auch nicht heilig. Und dann plötzlich kommt ein Dienst. Was habe ich für eine Chance? Ich habe eine ungeheure Chance. Soferne ich mich fühle, ich bin nahe durch Jesu Blut. Das ist die große Erlösung. Ich brauche keinen Bruder, der mir die Hände auflegt, sondern das Blut Jesu hat diese ganze Nahebringung bereits vollbracht. Ich darf nur im Glaube hingehen und es annehmen und bin näher als nahe. Ich bin im Allerheiligsten. Das ist der Unterschied. Kolosser 1, Vers 20. Und alles durch ihn selbst versöhnt würde zu ihm selbst, dadurch, dass er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. Friede. Ich suche keinen Frieden mehr. Ich sage den Menschen nicht mehr, such Friede. Ich sage, such Jesus. Er ist dein Friede. Du bist nahegebracht durch Jesu Blut. Er ist dein Friede. Dann zieht der Friede ins Herz ein, wenn der Jesus das Herz beherrscht. Wisst ihr, und die ganze Störungen dieses ganzen Gläubig sein, die kommen oft daher, dass man es entweder nicht begreift oder einfach lau ist. Dass man in Sünde lebt. Das ist alles. Dass man eben nicht das erlebt, was Sacharja 9, Vers 11 sagt. Das ist natürlich ein Bild alttestamentlich auf Israel, kann man aber übertragen sehr auf die heutige Zeit. Was dich betrifft, so habe ich um deines Bundesblutes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, darin kein Wasser ist. Wasser, ein Bild auf der Heilige Geist. Und das ist wieder die alte Wahrheit. Erlösung durch Jesu Blut löst die Wirkung des Heiligen Geistes aus. Nichts anderes. Also wenn heute die Brüder kommen, und manchmal sind es auch gar keine Brüder. Das müssen wir auch erkennen. Es sind nicht alles Brüder, was Brüder heißt. Und dann geht man einfach hin, legt Hände auf und die schlägt es um in der Kraftwirkung Gottes. Und dann glaubt man, hier letztendlich ist dann die große Befreiung. Was sagt die Bibel? Ich bin frei durch was? Durch eine Handauflegung, durch Umfallen, durch Seelsorge, durch Erlebnis. Ich bin frei durch Jesu Blut. Ihr merkt, der Teufel tut alles, dass ich nicht an den Platz komme, wo Befreiung ist, bei Jesu Blut. Er wird alles tun, dass dieses Blut, diese große Erlösung verdunkelt wird. Alles wird er tun, alles. Und die Gläubigen sind so naiv, sie laufen da rein in die Falle. Und ich denke, an dem Punkt müssen wir absolut nüchtern und sachlich werden und zurückgehen zu den Wurzeln des Evangeliums. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Da ihr ja wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem eitlen und von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, all seines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Was war denn der Väterwandel? Es war das mosaische Gesetz frei. Wie viele Gläubige sind geknechtet? Sie könntet frei sein durch Jesu Blut. Durch das Blut, das auch das mosaische Gesetz für mich auslöscht. Die Bibel sagt, einem Gerechten ist kein Gesetz auferlegt. Römer 10, Vers 4. Christus ist das Gesetzesende. Dann kommt das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das Gekreuzigtsein mit Christus ist was ganz anderes. Und hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Das ist eine Bibelstelle, die muss man kennen als Gläubiger. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und hier ist ein Schlüssel drin, ein ungeheurer Schlüssel. Die Bibel sagt, die ganze Einzigartigkeit der Gemeinschaft zwischen Gott und mir als Mensch und das ganze Geheimnis der Gemeinschaft in einer Gemeinde beruht auf der Reinigung durch Jesu Blut. Jetzt kommen zwei Gläubige und sagen, wir haben keine Gemeinschaft miteinander. Da kann ich denen ganz sicher sagen, ohne zu richten, einer von euch zwei steht falsch oder beide. Ja, warum denn? So, in der Bibel steht, wenn einer gereinigt ist durch Jesu Blut und der andere ist gereinigt durch Jesu Blut, dann haben sie Gemeinschaft. Das ist das Geheimnis der Gemeinschaft der Heiligen.
Wenn einer bockt, dass er aufbegehrt, dann entweder ist der nicht im Licht oder beide. Ist immer eine ganz einfache Sache. Wisst ihr, da gibt es nur ein Allheilmittel. Wenn zum Beispiel Unfriede ist in der Gemeinde, was gibt es für ein Mittel? Jesu Blut. Man braucht da keine Seelsorge-Seminare machen. Muss in der Prediger, ihr habt nötig gereinigt, werdet durch Jesu Blut. Die Gläubige geht hin, lasst es sich reinigen, wisst ihr, was passiert? Gemeinschaft. Das ist keine Frage. Hebräer 9, Vers 14, vielleicht der wichtigste Punkt. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selbst als ein tadelloses Opfer dargebracht, Gott dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen von toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Das heißt, das Blut Jesu bringt mein Gewissen zur Ruhe. Das Gewissen kommt zur Ruhe. Wenn das Gewissen nicht zur Ruhe gekommen ist, stimmt was nicht mit der Erlösung. Das heißt, haben wir es nicht begriffen. Man kann gerettet sein, aber man hat es nicht begriffen. Hebräer 10, Vers 19. Wisst ihr, ich reiße es nur an. Es ist zu viel. Weil die ganze Bibel nur einen Gedanke hat. Erlösung durch Jesu Blut. Das ist der zentrale Gedanke. Die anderen Dinge sind alle hinführend. Natürlich gibt es Prophetie und so, aber im Zentrum der geistlichen Botschaft steht Erlösung durch Jesu Blut. Hebräer 10, 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, welchen er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und einen so großen Priester über das Haus Gottes haben, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Glaubenszuversicht, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen, gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Schon gehöre Aussage. Ich kann als normaler Gläubiger mit Freimütigkeit ins Heiligtum gehen zu Gott durch Jesu Blut. Ich sage euch, ich habe so Angst teilweise schon gehabt vor Gott, dass ich mich nicht einmal getraute, beim Gebet den Blick zu erheben. Es gab eine andere Phase, wo ich eher locker war. Aber ich habe etwas festgestellt, egal in was für einer Verfassung ich bin, wenn ich durch Jesu Blut komme, hört entweder schlagartig die Lockerheit auf und die Furcht hört genauso auf. Nicht die Furcht Gottes, sondern die Angst vor Gott. Das Blut Jesu bringt zur Ruhe. Das ist ein absoluter Ruheort. Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Das scheint die ganze Botschaft. Heiligung. Was quält sich die Gläubige ab mit Heiligung? Die Heiligung ist Jesu Blut. Ihr könnt euch erinnern, 3. Mose 14, 3. Mose 16. Bei Reinigung von Sünde, bei der Weihe des Priesters, war immer der gleiche Gedanke. Wo das Blut hinkam, kam hinterher das Öl. Wo das Blut war, kommt das Öl. Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Immer wo das Blut war, kommt das Öl. Was muss ein Mensch machen, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Er muss sein ganzes Herz an Jesus ausliefern, sich reinigen lassen durch Jesu Blut. Überall, wo Jesu Blut war, kommt der Heilige Geist, die nimmt es in Besitz. Das ist Heiligung. Wir brauchen uns nicht abzuquälen, sondern hinzugehen, den Bereich auszuliefern, reinigen lassen durch Jesu Blut und dann nimmt unser Herr Jesus durch den Heiligen Geist in Besitz. Ist so einfach. Dann hört der Krampf auf. Dieser Krampf hört auf. 1. Korinther 10, Vers 16. Das ist ein Geheimnis. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. Manche Gläubige meinen, wir sind Brüdergemeinde. Das heißt, wir brechen das Brot Sonntagmorgens. Das ist keine Frage, ist auch richtig. Aber sie glauben, durch das Brechen des Brotes ist die Gemeinschaft. Die ist schon vorher. Der Kelch ist letztendlich der Garant, dass Gemeinschaft ist. Das heißt, die Reinigung durch Jesu Blut. In dem Moment, wie ich zum Beispiel beim Brotbrecher zum Kelch greife, bekenne ich lediglich, ich bin gereinigt durch Jesu Blut. Darum haben wir Gemeinschaft. Schon nur ein Bekenntnis. Ist bereits geschehen. Die Gemeinschaft geschieht vorher schon. Wir sind nur noch beieinander, um es zu zeigen. Aber in Wirklichkeit ist die schon vorher geschehen durch Jesu Blut. Und wenn man dann sieht, 1. Johannes 5, Vers 8, dort sagt die Bibel ganz nüchtern, ganz sachlich,
Denn drei sind es, die bezeugen. Ihr kennt die Regel. Auf zwei oder drei Zeugen Mund wird alles bezeugt, das von Gott her gegeben wird. Denn drei sind es, die bezeugen. Der Geist, das Wasser und das Blut, und die drei sind einig. Der Geist bezeugt durch das lebendige Wasser des Wortes Gottes uns eine große Wahrheit, die Vergebung der Sünde durch Jesu Blut. Das ist das Zeugnis. Habt ihr Leute gesehen, die mit der Heilsgewissheit Schwierigkeiten haben? Ich habe Leute gesehen, die glasklar bekehrt waren und keine Heilsgewissheit hatten. Gibt's das? Gibt's? Das sind Kranke. Es gibt auch Leute, die haben keine Heilsgewissheit, weil sie nicht bekehrt sind. Das ist was anderes. Aber es gibt wiedergeborene Gläubige, die haben keine Heilsgewissheit. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil sie das nie begriffen haben. Du führst sie hin zu dem Zeugnis durch Jesu Blut und schlagartig stellt sich Heilsgewissheit ein. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der rüste euch aus, mit allem Guten seinen Willen zu tun, indem er selber in euch schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Was ist dieser ewige Bund? Dass Gott alles in mir tun kann, was wohlgefällig ist vor ihm, durch den großen Bund in Jesu Blut. Der Erlöser tut es durch sein Blut, durch diesen Bund, der hier gestiftet wurde. Ich möchte mal eine Zwischenfrage stellen. Habt ihr irgendetwas gesehen, das unabhängig von Jesu Blut geht? Merkt ihr, wie sehr der Teufel uns die Wahrheit verdunkelt, dass wir gar nicht auf die Vergebung der Sünde, auf die Erlösung durch Jesu Blut hinsteuern, indem wir immer andere Dinge tun, immer andere Dinge im Blickfeld haben, als diese große Erlösung, das Ziel vom Teufel, diese Wahrheit zu verdunkeln. Die Bibel geht weiter und sagt, Offenbarung 1, Vers 6, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Wir sind Priester Gottes. Wisst ihr, was wir tun sollen? Wir sollen das Opfer, das vollkommene Opfers Jesu verwalten und darum priesterlich dienen. Wenn ein Mensch zu mir kommt, was habe ich für ihn? Vergebung der Sünde durch Jesu Blut, dieses große Opfer. Befreiung durch Jesu Blut. Alles durch dieses Opfer. Ihr versteht, das ist das Zentrum. Es gibt kein anderes. Was passiert im Himmel? Was ist im Himmel? Was reden wir im Himmel? Haben wir schon den Eindruck, im Himmel reden wir von großen Erweckungen, von großen Dingen. Da wird anders geredet. Ihr kennt den Traum John Wesleys. Ich begege Träume, aber manche Träume, die sind berechtigt. Die Bibel sagt, Träume kommen von viel Geschäftigkeit. Und Träume hatten die Ältesten und die Leute Israels. Wobei ich nicht sagen will, dass Gott keinen Traum geben kann. Aber muss vorsichtig sein, auch hier. Aber hier ist was ganz Einfaches, eine Geschichte. John Wesley hatte scheinbar einen Traum. Und dann hatte er, scheinbar in diesem Traum hat er die Hölle gesehen. Gefährlich, wenn man sowas träumt. Aber hat sie gesehen. Dann hat er scheinbar diesen Engel gefragt, sind hier Evangelische? Sagt er, ja. Sind hier Katholische? Ja. Hat er zitternd gefragt, sind hier Methodisten? Hat er gesagt, ja. Dann hat er den Himmel gesehen und hat er gefragt, sind hier Evangelische? Nein. Hat ihn alles beruhigt. Sagt er, so sehe ich es auch. Sind hier Katholische? Nein. Hat er gesagt, sind hier Methodisten? Sagt er, nein. Und dann wird berichtet in dem Traktat, dann sagt der Engel strahlend zu ihm, hier sind nur Leute, die ihr Kleid gewaschen haben im Blut des Lammes. Im Himmel wird man uns nicht fragen, wo kommst du her? Sondern im Himmel wird man uns fragen, was hast du an? Und das ist genau das, was im Himmel geredet wird. Offenbarung 7, Vers 14. Da fragt hier der Johannes, was sind das für Menschen? Und er sagt hier nicht, das sind die wahren Gläubigen, die abgesondert von der Welt diese Richtung hatten, jene Richtung hatten. Sondern hier ist das Zentrum. Das sind die, welche aus der großen Trübsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht im Blut des Lammes. Das ist die Botschaft. Im Himmel dreht sich alles um Jesu Blut. Da geht hinein, was wird angebetet? Offenbarung 5. Wenn er dann hineingeht, dann heißt, würdig bist du, du bist geschlachtet worden, hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft, aus allen Stämmen, Zungen und Völkern. Das ist Zentrum Himmel, die Erlösung durch Jesu Blut. Die Bibel kennt nichts anderes. Offenbarung 12, Vers 11. Manchmal kommt das Gejammer der Gläubiger, was muss ich tun in diesem Alltag, um zu bestehen? Es wird immer schwerer, ist richtig. Bloß lest mal die Kirchengeschichte des Eusebius, dann seht ihr mal, wer es schwer hatte.
Ich habe die Kirchengeschichte des Eusebius gelesen und habe plötzlich gemerkt, dass ich ein elendes, lockeres Leben führe. Wer hat es wirklich schwer? Beim Eusebius war es so, da haben sie die Gläubigen gebraten auf dem Rost bei lebendigem Leib. Dass das Theater vom verbrannten Fett so Dämpfe hatte, dass die Leute nicht mehr gesehen hast. Sie haben sie gequält bei lebendigem Leib, dass die Knochen rausgeguckt haben. Bis dann habe ich gedacht, so schwer hast du es ja gar nicht. Eigentlich hast du es ja ganz leicht. Jetzt sagt die Bibel aber eines, wir werden überwinden, jeder von uns, wie? Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden, der Teufel, was macht er? Er verklagt uns. Durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie überwindet durch Jesu Blut. Ich überwinde nicht durch der Toronto-Säge. Ich überwinde nicht durch den vollmächtigen Bruder X. Ich überwinde nicht, weil ich die Bibel auswendig kann. Ich überwinde nicht, weil ich so edel bin, sondern ich überwinde durch Jesu Blut. Das ist der Unterschied. Begreift. Immer das Zentrum Jesu Blut. Und wenn das aus unseren Köpfen weggeht, wenn das Zentrum bei uns nicht mehr die Erlösung durch Jesu Blut ist, die Vergebung der Sünden, so wie es hier bei der ersten Predigt war, wisst ihr, was denn ist? Dann ist aus. Wie bereits auf der abschüssigen Ebene geht es der Verführung mit Riesenschritten entgegen. Aber die Endlösung, bei der Entrückung, die Enderlösung, sie ist nur eine Folge der Erlösung durch Jesu Blut. Ihr könnt die Stelle nachlesen. Und dann Kolosser 1, Vers 14, der Schlüssel, der große, große Schlüssel. In welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Immer die große Botschaft. Erlösung durch Jesu Blut, Vergebung der Sünden. Jetzt kommen die Verführer, jetzt kommen die Gläubigen. Jetzt könnte ich hingehen und könnte sagen, komm zu uns, du bekommst völlige Befreiung, völlige Loslösung von Sünde, völlige Befreiung vom mosaischen Gesetz. Du wirst vollständig gerechtfertigt. Du kannst Gott sehr nahe sein. Du hast Zutritt ins innerste Heiligtum. Du hast absoluter Friede. Du hast Reinigung. Dein Gewissen ist zur Ruhe gebracht. Du bist geheiligt. Du hast Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Du hast ein Zeugnis des Unwandelbaren. Du bist Mitteilhaber eines ewigen Bundes. Du bist ein Priester Gottes. Du bist ein Überwinder. Und im Himmel wird von dir geredet. Es kommt jemand, bietet mir das an. Wieso ich dann sage, habe ich doch schon alles. Sag ja, du bist hochmütig. Wieso geht's denn? Du bist hochmütig. Sag halt. Nicht ich bin hochmütig, sondern die Bibel sagt, das ist die Erlösung durch Jesu Blut. Ist es nicht ein viel größerer Hochmut, wenn man sagt, komm zum vollmächtigen Bruder X, der wird dir die Hände auflegen und dann bekommst du es. Statt dass man sagt, du brauchst gar nicht kommen, du hast in der Person Jesu Christi alles. Leg dich zu seinen Füßen und es bricht heraus, es kommt zum Durchbruch. Ist der Unterschied. Die eine Botschaft lautet, komm zu uns. Wir haben die Kraft Gottes. Wir haben die Dinge. Die Botschaft der Bibel lautet, geh zu Jesus. Du hast alles empfangen, leg dich zu Füßen dieses hohen Priesters und es kommt zur Wirksamkeit. Ist ein ganz kleiner Unterschied. Einmal habe ich alles und darf nur noch Hingabe vollziehen, dass es wirksam wird. Das andere Mal muss ich zu Menschen gehen. Das ist der große Unterschied. Weitere Wirkungen der Erlösung ist zum Musterbeispiel. Ich werde erlöst von allem Übel. Es ist doch das, was wir möchten, oder? Erlöst. 1. Mose 48, 16. Ich denke, Nietzsche war es, der sagte, die Gläubigen müssten erlöster aussehen. Das glaube ich auch. Glaube ich auch. Der Gott, von dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel. Wisst ihr, was sagt Jakob? Wisst ihr, wie Gott genannt wird im Neuen Testament? Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Abraham war der Mann, von dem die Bibel sagt, er ist der Vater des Glaubens. Isaak ist der Mann, der durch ein stellvertretendes Opfer gerettet wurde. Und Jakob ist der elende Sünder, der aus Gnaden am Jabok gerettet wurde. Und das ist genau die Botschaft. Der Gott Abrahams, der aus Glauben, der Gott Isaaks, durch ein stellvertretendes Opfer, der Gott Jakobs, den elende Sünder rettet. Das ist die Botschaft. Da kommt jemand und sagt, mehr hast du nicht. Sag ich, nein, Entschuldigung, mehr habe ich nicht. Ist alles. Aber ich kann euch etwas verraten. Die Bibel sagt ganz klar, mehr hat auch Gott nicht. Und mehr gibt Gott nicht. Darum sagt Paulus, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Psalm 78, 42. Des Tages, da er sie vom Feind erlöste. Wisst ihr, warum der Teufel diese große Botschaft der Erlösung durch Jesu Blut verdunkelt? Weil er ganz genau weiß, dass er an dem Platz, wo das Blut Jesu wirksam ist, keinen Zugriff hat. Darum verdunkelt er es. Das ist der ganze Grund. Da kommen diese ganzen Verführungen her. Der Teufel hat ein, ich sag's einmal, ein hohes Interesse, dass wir letztendlich nicht in die Erlösung hineingehen, dass er Zugriff auf uns hat. Je näher jemand beim Herrn Jesus ist, je mehr ein Gläubiger das Blut Jesu begreift, diese große Erlösung, je weniger hat der Teufel Zugriff. Je weniger es begreift, je schwieriger wird es. Und ihr könnt jetzt, ich habe hier Schattenbilder, Parallelstelle, ihr könnt es in Ruhe nachlesen. Die Bibel sagt, wir sind erlöst aus Knechtschaft, wir sind befreit. Jesaja 61,1 sagt zum Beispiel, die Tür ist offen, es kann jeder rausgehen, durch Jesu Blut. Er erlöst aus den seelischen Nöten. Das heißt, auch die Seele kriegt Befreiung und Gnade. Aber hier ist was ganz Wichtiges, Geschwister. Wenn ihr heute Abend keine Bibelstelle euch merkt, wenn ihr sagt, wissen wir alles, sei ist alles in Ordnung, aber eine Stelle müsst ihr euch merken. Psalm 49, Vers 8 und 9. Und doch kann kein Bruder den anderen erlösen. Er vermag Gott das Lösegeld nicht zu geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, sodass er auf ewig davon abstehen muss. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht von Menschen. Es war für mich die größte Befreiung, als ich begriff, durch Jesu Blut brauche ich den Seelsorger nicht mehr. Ich muss nicht in die Seelsorge gehen und jede Sünde ausbekennen. Ich muss zum Hohepriester gehen. Dort ist die Befreiung. Dann wird man frei von Menschen durch Jesu Blut. Aber ich habe auch erkannt, dass es Menschen gibt, die möchten gar nicht, dass man frei von ihnen wird. Denen gefällt es, wenn sie einen im Wickel haben. Ihr könnt durchlesen, frei vom Tod, ist keine Frage. In dem Moment, wie ich erlöst bin durch Jesu Tod, ich schließe die Augen, war in der Ewigkeit beim Herrn Jesus auf, im Vorhimmel, bis zur Entrückung, dann geht es in den richtigen Himmel. Psalm 103 kennt ihr alle, der dein Leben vom Verderben erlöst. Dann ist Verderben nicht mehr über mir. Kein Zufall mehr. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Es gibt keinen Zufall im Leben der Erlösten, die gewaschen sind durch Jesu Blut. Kein Zufall. Da brauche ich auch keine Angst mehr haben. Es geht alles am Thron Gottes vorbei. Und dann war es ganz Entscheidendes. Lukas hat es wunderbar prophezeit. In Lukas 1, Vers 74. Dort wird beschrieben, wie der wahre Gläubige durch Jesu Blut geht. Dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang, in Heiligkeit, Gerechtigkeit vor ihm. Wie bekomme ich Gerechtigkeit? Durch die Erlösung, durch das Blut Jesu. Das ist letztendlich das Programm. Erlöst aus der Hand der Feinde durch Jesu Blut. Frei vom Teufel, frei von der Sünde, frei von der Finsternis, ohne Angst, dass man in dieser Haltung sein Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit Gott dient. Das ist alles. Versteht? Wenn er dann hinsetzt, sagt die Bibel nochmal, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, Gott erlöst durch Recht und Gerechtigkeit, nur durch das Opfer. Es musste Blut fließen. Erinnert euch der erste Bibelstelle, der zweite, es musste Blut fließen. Es geht nicht ohne das. Römer 7, Vers 24. Das ist dann der Punkt, wo wir alle drauf warten. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Das ist die letzte Rate. Wenn der Herr dann die letzte Rate einlöst. Ich habe hier im Leben alles erhalten durch die Erlösung, was ich brauche. Aber die letzte Rate steht noch aus. Die Entrückung, die Auferstehung der Toten. Dann im Himmel, wenn dieser Auferstehungsleib hier ist, dann ist der Rest geregelt. Dann bin ich durch Jesu Blut vollständig wiedergebracht. 2. Timotheus 4, 17. Das Testament des Paulus. Ich lese im B-Teil. Ich wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen. Und der Herr wird mich von jedem boshaften Werk erlösen und mich retten in sein himmlisches Reich. Die ganze Errettung, die ganze Erlösung, alles basiert auf der Erlösung durch Jesu Blut. 2. Timotheus 4,18. Das ist meine große Hoffnung, dieser zweite Teil des Verses. Befreiung von jedem bösen Werk, Befreiung und Hineinrettung in den Himmel, durch was? Durch Jesu Blut. Als der Hiob in Hiob 19,25 ruft, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann war es klar, die ganze Erlösung, die hat nur einen Grund, das vergossene Blut. Hiob wusste das noch nicht, es war prophetisch. Aber eines ist klar, der Beginn der Erlösung, und das ist mir so wichtig, ist die Vergebung der Sünden. Geschwister, wenn ihr so sagt, hey, ich habe mich auch mal bekehrt vor ein paar Jahren und dann halt begann ich dem Herrn nachzufolgen, dann habt ihr es nicht begriffen. Das Höchste und das Größte, was ein Mensch erleben kann, ist in der Sekunde, wo der Herr Jesus ihm die Sünde vergibt durch sein Blut, in sein Herz einzieht, dann ist er ein Erlöster. In dem Moment ist das Paket der Erlösung in ihm. Er hat alles erhalten, was er braucht. Die Fülle des Christus ist in ihm. Jetzt muss er nur noch dem Lamme nachfolgen, dass es wirksam wird. Die Bibel sagt, Vergebung heißt Entlassung aus der Gefangenschaft. Wir haben gnostische Gläubige. Die stimmen mit dem Verstand der Erlösung zu und sind trotzdem gebunden. Das geht nicht. Die Bibel sagt ganz klar, Vergebung heißt Entlassung aus der Gefangenschaft. Frei. Wenn mir jemand erzählt, manchmal kommen die Gläubigen strahlen und sagen, der hat sich bekehrt. Ich habe früher auch Freude geäußert, mache ich heute nicht mehr. Ich sage was ganz Einfaches. Ich sage, warte doch ab. Ist zwar vielleicht böse. Die meisten sind dann böse, weil sie verstehen es nicht. Aber wartet doch einfach ab, was passiert. Wo das Blut Jesu ist, kommt der Heilige Geist zur Wirksamkeit. Wo das Blut Jesu ist, ist Erlösung. Dann werdet ihr sehen, wie die Leber befreit werden. Dann werdet ihr sehen, wie die Menschen frei werden. Dann werdet ihr sehen, wie sie Gott dienen. Und wo ihr das nicht seht, da ist auch keine Erlösung. Wo keine Erlösung ist, da ist nicht Jesu Blut. Wo nicht Jesu Blut ist, da ist keine Errettung. Wo nicht Errettung ist, da ist weiterhin Verdammnis. Wisst ihr, es geht zu billig, auch bei diesen Dingen. Wichtig ist nochmal beim Hintergrund der Vergebung, beim Hintergrund der ganzen Erlösung. Es sind keine getrennten Vorgänge, sie gehen alle ineinander. Wisst ihr, bei ihrer Wiedergeburt passiert was Ungeheures. Der Herr Jesus kommt in mein Herz, wäscht meine Sünde ab, in derselben Sekunde werde ich wiedergeboren, werde mit dem Heiligen Geist versiegelt, werde das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt, bekomme das ganze Paket der Erlösung, bin jetzt ein Erlöster. In dem Moment werde ich in den Leib Christi hineingetauft. Das alles passiert im Bruchteil einer Sekunde bei der Wiedergeburt. Biblisch problemlos beweisbar. Aber der Einstieg, der entscheidende Punkt, ist Erlösung durch Jesu Blut. Ich war kein Pfingstler, wo ich mich bekehrte. Es war vorher. Ich habe vorher glasklar Begriffe gehabt. Das Einzige, was ich hatte, war Jesu Blut. Ich habe es dann verloren im Laufe meiner Phase, wo ich dann auch diesem falschen Geist nachging. Aber ich war im Endeffekt zu Beginn ein Vollerlöster. Ich hatte befreites Gewissen. Ich hatte ein geheiligtes Leben. Da war alles da. Trotz Kämpfe. Durch Jesu Blut. Und wenn man jetzt einmal hineinguckt in die Bibel, zum Beispiel in unserer Apostelgeschichte 2,38, dann seht ihr, was haben sie verkündigt? Was haben sie gepredigt? Vergebung der Sünde durch Jesu Blut. Guckt einmal die ganze Botschaft der Apostel an. Seht euch jede Predigt in der Bibel an. Was wird gepredigt? Vergebung. Vergebung und Erlösung durch Jesu Blut. Das ist der Grundtenor durch die ganze Bibel. Und dann könnt ihr ganz kindlich hingehen und sagen, so, jetzt hören wir mal an, was predigt die Christenheit heute. Dann seht ihr mit den Sätzen, sie predigt was anderes. Sie predigt nicht mehr das alte Evangelium. Apostelgeschichte 13,38.
So sei euch nun kund, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, was wird verkündigt, durch Herr Jesus? Vergebung der Sünden verkündigt wird. Was predigen die Apostel? Vergebung der Sünden. Was predigt der Petrus den Heiden? Die erste Bekehrung der Heiden, Apostelgeschichte 10. Lässt ihr mal in Ruhe durch. Er predigt Vergebung der Sünden. Wenn wir was anderes predigen, die Erlösung durch Jesu Blut und Vergebung der Sünden als Zentrum, wird schwierig, ist ein anderes Evangelium. So leid es mir tut, ist ein anderes Evangelium. Ihr könnt in Ruhe nochmal lesen, wie Errettung geschieht. Es ist so einfach. Wisst ihr, gerettet kann nur werden, wer ein Sünder ist. Jemand, der zur Vollerkenntnis gekommen ist, dass er absolut erledigt ist. Er steht vor Gott und weiß, ich habe keine Chance. Und dann plötzlich kriegt das Blut Jesu ungeheure Stellenwert. Dann plötzlich begreift man, was es heißt, dass dieses stellvertretende Opfer mich rettet, mich elender, verdorbter Sünder. Eigentlich heißt dort auch nicht nur Vergebung der Sünde, sondern das Wort heißt eigentlich Vergehungen. Fehltritte, Vergehungen, Sünder, Verfehlungen gegen Menschen und Verfehlungen gegen Gott. Wir sündigen nicht nur gegen Gott, wir sündigen auch gegen Menschen. Und das alleinige Mittel für alle Sünde, für alle Not, für alle, ich sag's einmal, Gebundenheiten, ist immer dasselbe, die Vergebung der Sünde durch Jesu Blut. Wir haben keine andere Botschaft. Ich brauche keine Seelsorgekurse. Ich brauche nicht nutetische Seelsorge. Der Großteil der Bücher ist schade fürs Papier. Glaubt mir, es ist schade fürs Papier. Die Gemeinde hat vergessen, es geht durch Jesu Blut. Durch Jesu Blut. Römer 5, 15. Aber es verhält sich mit dem Sündenfall nicht wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch das einen Sündenfall die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus den vielen reichlich zuteil geworden. Hier sieht man, es ist ein Sündenfall geschehen. Und in dem Moment, wie ich zum Herr Jesus komme, wird mir die Gnade reichlich zuteil. Die Bibel sagt nicht, wenn du dich bekehrst, dann bist du auf der untersten Stufe. Ein armer Sünder, der gerade so begnadigt ist. Jetzt komm zu uns. Jetzt hört doch mal hin. Wisst ihr, zu mir kommen Leute. Der Adventist probiert mich immer zu überzeugen, dass ich das Sabbat halten muss. Immer. Die kommen zu mir und sagen, wenn sie so fromm sind, dann werden sie auch noch das Sabbat halten, sagt jeder. Und ich verdeckt. Die manche ganz offen sagen zum Schluss, sie werden irgendwann das Sabbat halten, bin ich überzeugt. Pfingstler sagen, wo ist die Geistestaufe? Die Exorzisten sagen, du musst befreit werden von jeder Spur von Finsternis in deinem Leben. Die extremen Leute der Heiligungsbewegung sagen, du musst so geheiligt werden, dann wird dein Leib auferstehen im Grab. Wenn man dann aufmacht und das Grab ausschaufelt, dann ist der Sarg leer. Wo steht das? Märchen. Das ist ein Märchen, versteht ihr? Aber das ist Mystik. Das ist diese tiefe Sehnsucht der Gläubigen nach Mystik. Wir werden alle auferstehen bei der ersten Auferstehung, nämlich bei der Ex-Anastasis, der Herausauferstehung aus den Toten bei der Entrückung. Vorher wird keiner auferstehen, aber gar keiner. So lehrt es die Bibel. Das sind alles diese Wunschträume der Gläubigen, zusammengedichtet. Und wisst ihr, wer das immer schürt, wenn man so eine Idee hat? Der Teufel. Wisst ihr warum? Er lenkt ab von Jesu. Der Hartgebundenste, der kommt, wir haben nur eine Botschaft, Jesu Blut. Der Alkoholiker, wir haben nur eine Botschaft, Jesu Blut. Der Unmoralische, wir haben bloß eine Botschaft, Jesu Blut. Der anständige deutsche Bundesbürger, wir haben nur eine Botschaft, Jesu Blut. Der nie etwas getan hat, wir haben nur eine Botschaft, Jesu Blut. Egal, was jemand für eine Not hat, wir haben eine Botschaft, das Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Der Erlöser. Ich kenne kein anderes Evangelium. Was, ich bin hier als Kind. Mir ist keins bekannt. Als Kind da hineingucken. Die Bibel sagt ja nicht auch und hinterher auch. Es kann auch im Gläubigen Feldritt geschehen. Galater 6, Vers 1. Ist überhaupt keine Frage. Man kann sündigen. Ja, was mache ich, wenn ich sündige? Ich mache das Gleiche, wie ich mich bekehrt habe. Ich gehe zu meinem Jesus, sage, Herr, hier habe ich gesündigt, vergib mir, reinige mich durch dein Blut. In dem Moment wird die Gemeinschaft wieder in der Fülle hergestellt. Und in dem Moment kann ich Gott wieder dienen. Ist das auf eine Art so einfach? Das ist nämlich das Interessante, die Bibel ist einfach, dass wir es nicht glauben können, dass es so einfach gehen soll. Wisst ihr, je komplizierter sich etwas anhört, Je mehr ich tun muss, wenn es bloß die Sünde ausbekenne ist, je eher fährt der Mensch drauf ab.
Der Mensch ist krankhaft religiös. Er möchte sein religiöses Theater. Das möchte der Mensch.
Ich habe Seelsorge großteils eingestellt. Wenn jemand zu mir kommt und Not hat, rede ich mit ihm, keine Frage. Aber wisst ihr, da kommen Menschen und dann möchte sie möchte, dass ich sie niederknien lasse. Sie möchte, dass ich ihre Sünde anhöre. Dann möchte sie, dass ich mit pathetischer Stimme gebiete. Das möchte sie. Wisst ihr, was ich mache? Ich nehme einen vierigen Zettel und schreibe die Bibelstelle drauf, druck ihnen den Bibelzettel in die Hand, schicke sie heim und sage, guck, lies es, tu es und sie ist erledigt. Sie sind enttäuscht. Bloß die haben da etwas nicht begriffen. Ich habe gar nichts. Ich habe nichts. Ich habe absolut nichts. Ich kann bloß eines tun. Wie Johannes der Täufer. Ich kann hingehen und sagen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Siehe das Lamm Gottes, das alles tut. Geh zum Lamm Gottes, er macht alles. Durch sein Blut. Und wir haben auch keine andere Aufgabe. In unserem Text, was macht der Petrus? Was predigt er dem heiligen Israel? Diesen Pharisäern und diesen Frommen, die so heilig waren, die Anführungszeichen heilig. Was predigt er ihnen? Vergebung der Sünde. Er predigt ihnen Erlösung durch Jesu Blut. Wenn man alle Stellen zusammen liest, ist untrennbar. Ihr könnt hingehen, wo ihr wollt, durch die ganze Bibel. Von A bis Z, vom 1. Mose bis zur Offenbarung, ihr werdet immer der gleiche Gedanke finden, Erlösung durch Jesu Blut. Wisst ihr, Geschwister, ich bin dankbar, wisst ihr warum? Das Leben ist so kompliziert. Aus dem Grund hat es Gott so einfach gemacht. Ich muss nur zwei Dinge begreifen. Ich selber mache alles kaputt, aber einer hat alles gut gemacht durch sein Blut, der Herr Jesus. Ich habe mal einen Prediger gehört, das hat mir eingeleuchtet. Ich habe den Satz nie mehr vergessen. Er hat einfach gepredigt, er hat gesagt, wisst ihr was? Sünder und der Heiland, die gehören zusammen. Wisst ihr, wenn jemand Probleme hat, wenn jemand Nöte hat, wenn jemand hier letztendlich vom Teufel gequält wird, es gibt einen einzigen Punkt, wo die Befreiung geschieht. Wenn er zum Herrn Jesus kommt, die Erlösung durch sein Blut annimmt, ist alles. Wir brauchen Jesu Blut. Wisst ihr, was dann auch passiert, wenn ihr das begreift? Dann verliert ihr die Scheu vor den großen Namen. Das ist doch völlig egal, wie der heißt. Dann hörst du auch nicht mehr zu, weil er einen großen Namen hat, sondern hörst du ganz anders. Dann hörst du zu, was predigt er? Was kommt? Das vollkommene Opfer? Die Erlösung durch Jesu Blut? Kommt das oder was kommt? Und dann merkst du sehr schnell, wo es lang geht. Wisst ihr, und Geschwister, ich bin kein Prophet, aber ich garantiere euch etwas. Der Kampf in der Zukunft, in der kurzen Zeit, wo vielleicht die Gemeinde noch hat, bis zum Auftreten des Antichristen, bis voll alles in die Brüche geht. Die kurze Zeit, vielleicht auch bis zur Entrückung, ich weiß es nicht. Aber diese kurze Zeit, die die Gemeinde hat, wird ein mörderischer Kampf toben um das Zentrum der Erlösung. Und das wird es gehen. Der Teufel wird Geschütze auffahren. Es wird Zeichen und Wunder geschehen. Wisst ihr, von mir aus, sie können Tote auferwecken. Es können Kranke geheilt werden. Das gibt für mich überhaupt nichts. Das machen die Moslems oder die Okkultisten auch. Zungenrede gibt es bei den Moslems. Weiß nur niemand. In Lourdes hat es wunderbare Krankenheilungen. Wo sind die Krücken? Von was ist das? Wer hat hier geheilt? Der Herr Jesus? Nee, der Teufel, oder? Da kommen die ganz schlau und sagen, der Bibel steht nicht, dass der Teufel heilt. In Lourdes erscheint die Maria, ist ein Dämon, sind wir einig. Wir sollen nicht darüber hinausgehen, was geschrieben steht. Aber die Bibel lehrt auch, was sie nicht lehrt. Wo sie sagt, dass es nicht gibt, und es gibt es plötzlich, ist das genauso biblische Lehre. Das ist einfach ganz nüchtern sachlich. Der Endzeitkampf geht ums Zentrum der Erlösung. Ist der Herr Jesus im Mittelpunkt und sein vergossenes Blut oder etwas anderes? Ich möchte zum Schluss nur Bibelstelle lesen, die nicht auf dem Zettel steht. Ich hoffe, ihr kennt sie auswendig. Johannes 16, Vers 7 bis 14. Was dort steht. Dort steht, wo der wahre Heilige Geist wirkt, was dort geschieht. Sagt die Bibel was ganz einfach. Wenn er kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, der Heilige Geist redet über Sünde, wenn gepredigt wird in der Gemeinde Jesu. Wo das Evangelium verkündigt wird, geht es um Sünde. Und dann sagt die Bibel in Vers 13, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist führt mich immer ins Wort Gottes hinein. Und was sehe ich im Wort Gottes? Derselbe wird mich verherrlichen. Dann schlage ich meine Bibel halt auf bei Kain und Abel und sehe Erlösung durch Jesu Blut. Schlage ich meine Bibel auf beim Isaac und sehe Erlösung durch Jesu Blut. Schlage ich meine Bibel auf beim Mose und sehe Erlösung durch Jesu Blut. Dann lese ich Passalam, sehe Erlösung durch Jesu Blut. Dann lese ich das Buch Richter und sehe Erlösung durch Jesu Blut, Gideon. Dann gehe ich zu David und sehe, wie wurde er von seiner Sünde gereinigt, wird er Gott gedient durch Jesu Blut. Entsündige mich mit Isop. Isop war der Büschel, wo das Blut getaucht wurde. Ich gehe durch die ganze Bibel durch, im Sacharja kommt noch die große Prophetie, um des Bundesblutes willen wirst du entlassen werden. Dann komme ich ins Neue Testament, was sehe ich, was predigt die Bibel? Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, Vergießer des Blutes durch der Jesus. Was predigt die Apostel? Vergebung der Sünde durch Jesu Blut. Was erklärt der Paulus seiterweise? Erlösung durch Jesu Blut. Was sagt die Offenbarung? Was wird angebetet im Himmel? Das Lamm, das geschlachtet wurde für unsere Sünde, Jesus Christus. Was sind die Gläubigen für Menschen, die ihre Kleider helle gemacht haben im Blut des Lammes? Wie haben sie überwunden? Durch das Blut des Lammes. Geschwister, wenn ihr andere Botschaft habt, dann habt sie, ich habe keine andere. Der Teufel versucht nur, uns abzudrängen von dieser großen Erlösungsgnade, von der Erlösung durch Jesu Blut. Ich will gar nicht, dass ihr euch das heute Abend einfach anhört, sondern ich habe eine Bitte. Ich habe nur eine Bitte. Ich denke, ihr lest alle die Bibel regelmäßig. Wenn ihr eure Bibel lest, weder lest die Stelle nochmals durch, studiert sie oder habt ein Auge auch im Alten Testament, wo die Erlösung ist durch Jesu Blut. Ihr werdet sehen, die ganze Bibel arbeitet nur auf dieses große Zentrum hin, was am Kreuz vor Golgatha geschah. Denn die ganze Erklärung der Apostel, alles geht auf ein großes Zentrum. Erlösung durch Jesu Blut, Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist ja das, was hier passiert ist. Er sagt hier ganz einfach, tut Buße, sie musste sich taufen lassen. Wir haben ja gesehen, dass bei den Gläubigen aus den Heiden umgekehrt ist. Und dann sagt er ganz einfach, ihr werdet Vergebung der Sünden empfangen. Und in dem Moment, wie ich Vergebung der Sünde empfange, sagt dann die Bibel, dann werdet ihr auch die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es geht alles in einmal. Und dann mit einem Schlag kommt die Erlösung zur vollen Wirksamkeit. Das werden wir das nächste Mal, so Gott will, betrachten, was es heißt, die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen in allen Schattierungen. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und der Jesus möchte dasselbe tun, was im Himmel getan wird und was du uns in der Bibel so klar zeigst. Ich möchte dich anbeten, dich, das Lamm Gottes, für dein kostbares und teures vergossenes Blut. Danke dir einfach, Heiland, dass dieses Blut der Garant ist, dass wir dir und dem Vater im Himmel nahe sein dürfen, dass wir Gemeinschaft haben miteinander durch dein kostbares und teures Blut. Danke dir einfach, Heiland, für das, was du getan hast, dass die Vergebung der Sünde kein Einstieg ist, sondern das Größte, was wir erleben durften, als du, das Lamm Gottes, dich unserer annahmst. Und ich habe einfach die Bitte, Heiland, dass du uns die Augen öffnest und dann auch die Konsequenz gibst, durch Verleugnung unseres ungöttlichen Wesens, dir, dem Lamm, zu dienen, dir, dem Lamm, zu folgen, wohin du gehst. Gib uns Gnade dazu und dafür danke ich dir. Amen.